Die Stiftskirche in Laufen, ein Audioguide produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Das Tempo der Hörführung können Sie jederzeit selbst bestimmen, indem Sie die Pausentaste drücken. Netzbedingt kann es unter Umständen zu kleineren Pausen während der Ladezeit kommen.
Ein herzliches Grüß Gott in unserer Stiftskirche zu unserer lieben Frau in Laufen. Als Pfarrer des Pfarrverbandes Laufen möchte ich Sie einladen, ein wenig die Geschichte unserer Stadt und der Stiftskirche kennenzulernen. Und ich möchte Sie mitnehmen auf eine spirituelle Reise, um anhand einiger Bilder und Symbole rund um unsere Kirche zu erspüren, wie gut es ist, glauben zu dürfen.
Zu Beginn der Führung wollen wir Ihnen einen Überblick über die Geschichte von Laufen geben. Dazu gehen Sie rechts in den Kreuzgang. Auf dem vierten Bild, das ist auf Holz gemalt, ein sogenanntes Epitaph, finden Sie eine historische Abbildung der Stadt Laufen aus dem 16. Jahrhundert, die um 1700 noch einmal ergänzt wurde.
Es handelt sich um das Epitaph einer Schiffleutbruderschaft. Auf dem Bild ist noch gut zu erkennen, dass die Salzach damals bis an die Mauern der Kirche reichte.
Flüsse waren die Hauptverkehrswege der vergangenen Jahrtausende. Laufen liegt nicht nur an der Salzach, sondern an einer besonderen Stelle. Die Stadt liegt an der Salzachschleife und unterhalb der Kirche befanden sich Stromschnellen.
Für die aus Hallein kommenden Schiffer war hier aufgrund dieser Stromschnellen Endstation. Hier wurde ihre kostbare Fracht auf große Schiffszüge umgeladen. So wurde die Stadt zum Umschlagplatz für viele wertvolle Güter. Salz, Steine und Eisen wurden auf der Salzach über Inn und Donau bis nach Wien transportiert. Im Gegenzug kamen Getreide und Wein nach Salzburg. Durch die blühende Salzachschifffahrt wuchs Laufen ständig an.
Vor 1000 Jahren wird Laufen erstmals als Stadt erwähnt. Bald darauf entstand hier bereits eine Münzstätte. Wie wichtig Laufen für Salzburg war, zeigt, dass sich hier wiederholt Bischöfe aus dem ganzen deutschen Sprachraum versammelten, um wichtige kirchliche Fragen zu klären.
Auch Kaiser Barbarossa hielt 1166 in Laufen Hof, da der damalige Salzburger Erzbischof Konrad II. Den vom Kaiser ernannten Papst nicht anerkannte, wurde Salzburg daraufhin niedergebrannt.
Im 13. Jahrhundert erhielten Laufener Bürger das Schiffsherrenprivileg und damit das Monopol für den Transport des Salzes von Hallein bis nach Laufen. Der Reichtum in Laufen wuchs, der Neubau der Pfarrkirche anstelle der alten romanischen Kirche wurde zu einem Prestigeobjekt.
Adelige, Patrizier, Schiffsherren und viele Einwohner trugen dazu bei, dass in den Jahren 1330 bis 1338 diese Kirche erbaut wurde. Ein besonderer Förderer war Ritter Heinrich von Lampoding, dessen Wappen, die fünfblättrige Rose, sich fast überall im Kreuzrippengewölbe der Kirche findet. Insgesamt gesehen war der Bau für eine Stadt mit damals ca. 2000 Einwohnern eine enorme Leistung.
Da die Aufgaben der Seelsorge in den kommenden Jahrhunderten zunahmen, wurde 1627 in der Pfarrei ein Kollegiatstift errichtet, eine Art Priester-WG. Diese Gemeinschaften waren sehr fruchtbar, da somit nicht nur ein gemeinsames spirituelles Leben möglich war, sondern auch die Gelegenheit für Fort- und Weiterbildungen bestand. Bis zu 13 Geistliche wirkten hier in Laufen und in der Umgebung. Übrig geblieben aus dieser Zeit ist der Titel Stiftskirche.
Durch die neuen politischen Grenzen, die 1816 nach den Kriegen Napoleons gezogen wurden, kam Laufen zu Bayern. Damit endete auch die Zugehörigkeit zum Fürsterzbistum Salzburg, die 1000 Jahre lang durchaus fruchtbar war. Zudem verlagerte sich der Verkehr zunehmend von den Flüssen auf Bahn und Straße.
Laufen, das ehemals wirtschaftliche Zentrum, sank zu einer unbedeutenden Grenzstadt herab. Für die Bevölkerung, besonders für die Schifferfamilien, brach damals eine schwere Zeit an. Erst mit dem EU-Beitritt Österreichs im Juni 1994 änderte sich die Grenzsituation ein wenig. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das wirtschaftliche Leben erfuhren einen neuen Aufschwung.
Unsere Führung geht jetzt in der Kirche weiter. Gehen Sie durch den Kreuzgang zum Hauptportal an der Südseite der Stiftskirche. Wenn Sie in die Kirche eintreten, werden Sie empfangen von einem mächtigen, lichtdurchfluteten Kirchenraum der ältesten gotischen Hallenkirche Süddeutschlands. Drei gleich hohe und fast gleich breite Kirchenschiffe Hohe, schmale Fenster und das einfache Kreuzrippengewölbe verleihen dem Raum eine gewisse Würde. Für die Menschen damals war das ein Sinnbild für das himmlische Jerusalem, in das sie eintreten durften.
Das himmlische oder das neue Jerusalem war für die Christen immer schon der Inbegriff einer Welt, in der sich die Sehnsucht des Menschen nach Gottes Nähe erfüllt. Ein Ort, an dem Liebe und Gerechtigkeit herrschen. Die Kirche, die oft als Braut Christi bezeichnet wird, symbolisiert die Gemeinschaft, die in den Liebesbund Gottes aufgenommen ist, die seine Gegenwart jetzt schon in heiligen Zeichen feiert.
Deshalb befinden sich im Eingangsbereich jeder Kirche Weihwasserbecken. Weihwasser erinnert uns Christen an das Taufwasser. Wir sind hineingetaucht in die Liebe Gottes. Wir haben jetzt schon Anteil an seinem Leben. Ohne Angst dürfen wir durch die Höhen und Tiefen des Lebens schreiten, weil er, Gott, mit uns und in uns lebt.
In der Mitte der Kirche angekommen, blicken Sie auf ein barockes Kreuz und auf den Hochaltar. Wir laden Sie nun ein, in der Mitte nach vorne zu schreiten. Wenn Sie nach oben blicken, sehen Sie in der Mitte der Kreuzrippen die fünfblättrige Rose des Ritters Heinrich von Lampudding.
Der Blick auf das Kreuz erinnert uns daran, dass unser Leben oft von schwierigen Ereignissen durchkreuzt wird. Die letzte Hoffnung, auf die wir alle zugehen, ist die Hoffnung auf Auferstehung, auf ein ewiges Leben bei Gott. Diese Hoffnung wird anschaulich im Altarbild. Zu sehen ist die Aufnahme Mariens in den Himmel, begleitet von Engeln. Im unteren Teil die 12 Apostel, die in das leere Grab oder in den offenen Himmel schauen. Das Altarbild verweist auch auf das Patrozinium der Kirche, Mariä Himmelfahrt.
Sie stehen nun vor der neu gestalteten Altarinsel. Altartisch und Ambo tragen Ehren und Trauben, Zeichen für Brot und Wein, in denen wir mit Jesus Christus Gemeinschaft feiern.
Altartisch und Ambo sind aus Bronze gegossen. In der Mitte des Altares schwebt eine kleine Marmorkugel, Zeichen für die Erde, die von Christus umfangen ist, wie ein ungeborenes Kind im Schoß seiner Mutter geborgen ist.
Wenn Sie sich umdrehen, haben Sie einen wunderschönen Blick auf die neue Orgel, die mit 30 Registern bestückt ist. Den Prospekt für die Orgel entwarf der Laufener Künstler Friedrich Koller, aus dessen Werkstatt ebenso Altar und Ambo stammen. Die Kirchenmusik hat in Laufen eine große Tradition. In jüngerer Zeit wurde sie geprägt von Chordirektor Wolfgang Hein, der rund 200 Stücke komponierte. Darunter auch das Orgelstück Do, Re, Sol, Maestoso.
Wenden Sie sich nun wieder dem Hochaltar zu. Rechts davon befindet sich der Seitenaltar des heiligen Rupert.
Das Altarbild zeigt den Diözesanpatron von Salzburg, den heiligen Rupert, der Anfang des 8. Jahrhunderts vom bayerischen Herzog gebeten wurde, in unserer Gegend zu missionieren. Der berühmte Laufener Barockmaler Johann Michael Rottmeier schuf dieses Bild Ende des 17. Jahrhunderts.
Rupert steht segnend im barocken, bischöflichen Ornat. Neben seiner segnenden Hand ist der hohe Göll zu sehen, dazu die Wallfahrtskirche Maria Dürnberg und darunter ein Pilgerschiff auf der Salzach. Rupert, ein Heiliger, der uns daran erinnert, dass unser ganzes Leben eine Pilgerfahrt ist, die am Ende in die Fülle der göttlichen Liebe einmündet.
Ebenfalls von Johann Michael Rottmeier stammt das Bild rechts vom Seitenaltar, das er für die Grabstätte seiner Eltern geschaffen hatte. Auf dem Bild zu sehen ist links der Evangelist Lukas, der ein Bild der heiligen Maria mit ihrem Sohn auf die Leinwand malt, während auf der rechten Seite die heilige Cäcilia dieses Geschehen mit einem Orgelspiel begleitet.
Lukas, der Patron der Maler, war also auch Patron der Mutter des Künstlers, die hier in Laufen eine eigene Malerwerkstätte betrieb. Sein Vater war hier als Stiftsorganist tätig, deshalb befindet sich die heilige Cäcilia auf dem Bild als Patronin der Kirchenmusik. Drehen Sie sich um, gehen Sie am gotischen Taufbecken vorbei zum Marienaltar in der Mitte der Kirche.
Hier grüßt sie eine gotische Madonna, die vom zweiten gotischen Hochaltar der Stiftskirche stammt, der um 1470 errichtet wurde. Sie wird flankiert von zwei gotischen Tafelbildern mit der Darstellung der Geburt Christi und der Huldigung durch die Weisen aus dem Morgenland.
Maria sitzt auf einer Scheibe mit menschlichen Gesichtszügen. Sie trägt in der rechten einen Apfel, das Jesuskind, und in der linken eine Birne. Eine sehr seltene Darstellung, die zum Nachdenken anregt.
Die Scheibe, auf der Maria sitzt, könnte ein Symbol für die Mutter Erde sein. Der Apfel Symbol für die Frucht vom Baum der Erkenntnis, von der Adam und Eva aßen. Ein Verweis auf die Ursünde und die Vertreibung aus dem Paradies. Die Birne ist in der mittelalterlichen Mystik Symbol für die süße Frucht der Erlösung, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Diese Darstellung könnte ein Bild für unser Leben sein.
Wir Menschen sind Teil der Erde. Mit unserem Leben sind wir Teil einer genialen Entwicklungsgeschichte, die nie aufhört. Unser Leben ist, so wie es ist, gut.
Und dennoch leben wir in keiner heilen Welt. Unser Leben ist gefährdet durch viele Versuchungen, denen wir erliegen können. Zu unserem Leben gehören auch Versagen und Brüche. Aber schon jetzt tragen wir in uns die Erlösung, die uns geschenkt ist. Gottes unendliche Liebe, die uns durch das Gotteskind zugesagt ist. Unsere Führung geht nun unter der Chorempore weiter.
Rechts vom Eingang zur Turmkapelle befindet sich der Grabstein der Laufener Bürgerin Anna von der Alm, geborene von Welsberg. Sie war eine vermögende Witwe, deren einziger Sohn Moritz bei einem Turnier in Worms tödlich verunglückte. Für seine Mutter eine große Tragödie. Da ihn seine Mutter für immer in ihrer Nähe haben wollte, ließ sie ihren Sohn exhumieren, nach Laufen überführen und hier begraben.
Auf dem Stein ist in der Mitte die heilige Anna abgebildet. Rechts zu ihr hinaufblickend Maria und auf dem Schoß das Jesuskind. Links, vor dem Jesuskind kniend, ist die Witwe zu sehen. Rechts außerhalb des Rahmens ihr Sohn Moritz. Man nennt diese Darstellung, die sich im späten Mittelalter sehr großer Beliebtheit erfreute, Anna Selbdritt. Anna, die Mutter Mariens, erfuhr damals eine große Verehrung.
Man könnte in dieser Darstellung aber auch eine Weiterführung des archaischen Matriarchats entdecken. Anna, unsere Urmutter, gebiert Maria, die uns Jesus den Gesalbten schenkt. Das Salböl steht für Erwählung und zugleich ist es geronnene Energie aus der Sonne. Eine kostbare Gabe Gottes.
Das Bild könnte uns also sagen, als Erlöste sind wir Teil dieser Dreiheit. Wir stammen von der Erde und sind geistbegabte Geschöpfe, erwählt und zu innerst verbunden mit der Kraft Gottes, die sich in der Liebe erweist.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis auf die Steine in der Kirche geben. Der Fußboden der Kirche besteht größtenteils aus weißem Untersberger Marmor. Die Epitaphe aus rotem Adnetter Marmor. Material aus dem ehemaligen Salzburger Erzbistum, zu dem Laufen gehörte.
Verlassen Sie nun die Kirche rechts durch das kleine Portal an der Nordseite. Sie stehen im Kreuzgang der Stiftskirche, der sich über zwei Jahrhunderte bis ins 17. Jahrhundert entwickelte. Ursprünglich waren die Gräber der Adeligen Bürger und Zünfte, die sich nah an der Kirche bestatten ließen, mit einzelnen Dächern geschützt.
Der Kreuzgang diente also vorrangig zum Schutz für die Grabstätten. Er wurde aber auch für Prozessionen genutzt. An den Wänden und auf dem Boden befinden sich Grabsteine und Epitaphien aus 5 Jahrhunderten.
Bevor wir Sie in den Garten einladen, noch ein kleiner Hinweis. Rechts im Kreuzgang finden Sie noch ein Relikt aus der romanischen Vorgängerkirche. Einen Portallöwen, auf dem eine der beiden Säulen des Hauptportals ruhte.
An der Wand gegenüber des Nordportals finden Sie einen alten Brunnentrog mit einem Wasserspender. Wasser ist in allen Religionen wichtig als Zeichen der Reinigung und der Erfrischung. Wir laden Sie ein, sich an den Trog zu setzen und Wasser über Ihre Hände laufen zu lassen. Besonders an heißen Tagen spüren Sie die erfrischende und belebende Wirkung. Zeichen für unseren Gott, der uns erfrischen und beleben möchte, wie es im Psalm 24 zu lesen ist.
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Genießen Sie die Ruhe, und spüren Sie die Kraft und die Ausstrahlung dieses Ortes.
Zur offenen Seite des Innenhofs hin finden Sie ein Labyrinth, das mit Salzachsteinen in den Boden eingelassen ist. Firmenbewerber haben es mit unserer Gemeindereferentin zusammen gestaltet. Christen haben in den ersten Jahrhunderten Labyrinthe übrigens auf ihren Knien durchrutscht, als Bußübung auf dem Weg der Erlösung hin zum himmlischen Jerusalem.
Für uns ist das Labyrinth Zeichen unseres Lebensweges, der nicht immer geradeaus verläuft. Oft stellen sich Hindernisse in unseren Weg. Wir müssen umkehren und neu anfangen. Das Faszinierende am Labyrinth ist, wenn wir kontinuierlich weitergehen, immer wieder umkehren, dann finden wir am Ende die Mitte.
Die Mitte kann ein Zeichen sein, dass ich meine eigene Bestimmung oder meine innere Mitte finde. Für Gläubige ist es Gott, der am Ende unseres Suchens auf uns wartet und uns Heimat schenkt. Das Labyrinth ist also ein Ort, an dem wir spüren dürfen, unser Weg führt trotz aller Windungen und scheinbarer Irrwege irgendwann zu seinem letzten Ziel.
Aber jetzt sind Sie noch nicht so weit. Sie müssen wieder hinaus aus dem Labyrinth, auf Ihren ganz eigenen Weg. Und dafür wünschen wir Ihnen viele gute Begegnungen und Gottes Segen.
Sie hörten den Audioguide Die Stiftskirche in Laufen, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Sprecher Linda Burkhardt und Christian Moser. Die Glockenaufnahme hat der Bayerische Rundfunk zur Verfügung gestellt. Wenn Sie noch mehr über die Stiftskirche erfahren wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Kirchenführer, den Sie am Schriftenstand kaufen können.